möchte heute über ein einziges Wort, einen einzigen Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, Vers 17, nachdenken mit uns. Das ist die erste Predigt, die Jesus hält. Man weiß nichts davon, dass er früher beginnt ja auch damit, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und nun bitte ich dich, Herr, gib du Gnade zum Hören, nicht nur mit den Ohren. Öffne unsere Herzen und lass dein Wort so eindringen, dass wir auch Täter deines Wortes werden. Rede du zu uns und tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Lies noch einmal diesen Vers. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus oder antwortet Jesus auf die Frage von Pontius Pilatus dort bei seinem Verhör, als Pilatus ihn fragt, ob er ein König sei. So fragt ihn der Statthalter. Und darauf diese Antwort von Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus macht damit klar, es gibt verschiedene Reiche. Also nicht verschiedene reiche Leute, sondern Weltreiche. Einmal die Reiche dieser Welt und zum anderen das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi. Und dabei sind diese beiden Größen, das Reich, die Reiche dieser Welt und das Reich Gottes, absolut unvereinbar. Die Gegensätze sind viel zu krass, als dass man das irgendwo zusammenmischen, zusammenwürfen könnte. Und trotzdem haben Menschen zu allen Zeiten dies versucht, bis in die Gegenwart herein, das Reich Gottes mit den Reichen der Welt zu vereinigen. So sind dann Staatskirchen zum Beispiel entstanden. Zusammenzumischen, was nicht geht. Man kann Feuer und Wasser nicht miteinander mischen. Und immer wenn dieser Versuch unternommen wurde, das Reich Gottes und die Reiche dieser Welt zu vermischen, kam entweder eine verweltlichte Christenheit heraus unterm Strich und gleichzeitig parallel dazu ein christianisiertes Reich dieser Welt. Und davor warnt die Bibel eindeutig. Ich möchte heute Morgen mit uns über das Thema nachdenken, Christi Reich und die Reiche der Welt. Drei Leitgedanken dazu. Erstens, der Anbruch des Reiches Christi. Zweitens, die Ausbreitung des Reiches Christi. Und das dritte, die Vollendung des Reiches Christi. Der Anbruch des Reiches Christi. Im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus im 4. Kapitel, als die Zeit erfüllt war, das ist Gottes Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Eine Aussage von ungeheurer Bedeutung und Tragweite. Denn mit der Sendung des Sohnes Gottes, mit der Sendung von Jesus Christus in diese Welt, brach zunächst einmal eine vollkommen neue Zeit an. Nämlich Gottes Heilszeit mit dieser unheilvollen, in Sünde und Tod gefallenen Welt. Und es war die Zeit, der Anbruch der Zeit, von der die Propheten im Alten Testament viele Jahrhunderte voraussagten, dass der Messias kommen wird. Es war der Antritt des Messias in dieser Welt. Und Jesus sagt es ja auch selbst dann in Lukas 4, kann man das nachlesen, als er dort in der Synagoge predigt, in Nazareth. Ich lese ein paar Verse dazu, dort heißt es, oder spricht dann Jesus, der Geist des Herrn, er liest aus dem Propheten Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen die Freiheit, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann kommt dieser gewaltige Satz von Jesus, der dann sofort die Leute auf die Palme bringt, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Mit mir, Jesus Christus, beginnt jetzt mit seinem Kommen in diese Welt das Gnadenjahr, da geht es nicht um 365 oder 66 Tage, das Gnadenjahr, man kann auch sagen, die Gnadenzeit in dieser Welt. Diese Epoche der Gnade, der besonderen Gnadenzuwendung Gottes zu dieser Welt. Deshalb betont das Paulus auch in Korintherbrief, 2. Korintherbrief, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Wie lange noch? Das weiß niemand. Dass die Gnadenzeit einmal zu Ende geht, das sagt die Bibel überdeutlich. Es gibt einmal eine Zeit, wo es keine Gnade, sondern nur noch Gericht Gottes gibt. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Aber nicht nur eine neue Zeit brach an mit dem Kommen des Messias, mit dem Kommen von Jesus Christus, mit der Sendung des Sohnes Gottes, sondern es brach noch etwas anderes an, nämlich das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi in dieser Welt. Und man kann natürlich sagen, ja, wo ist es denn eigentlich? Die Welt, und das ist jetzt keine abwertende Äußerung, so die böse, schlechte, dunkle, finstere Welt, ist ja sowieso, aber die Welt, der Mensch, dem die Antenne für Gottes Sache, für Gottes Wort, für Gottes Geist, für Gottes Reich fehlt, die Welt hat noch nie begriffen und begreift bis heute nicht, dass inmitten der Weltreiche das Reich Christi gebaut wird. Sie begreift es nicht, sie will es auch gar nicht begreifen und wahrhaben. Durch nichts lässt sich die Welt, das können wir versuchen, wenn wir mit Menschen reden, die nicht an Jesus glauben, durch nichts lässt sie sich von der Königsherrschaft des Sohnes Gottes überzeugen. Und die extremen Spötter sagen dann, ja, wo ist denn diese Königsherrschaft von Jesus Christus? Wo ist er denn, dieser Herr? Da müsste sich doch die Welt schon lange verändert haben, zum Positiven hin. Die Spötter haben dem Augenschein nach sogar vielleicht ein bisschen recht, aber nur dem Schein nach. Und deshalb lassen sich die Menschen, lässt sich die Welt auch nicht überzeugen. Das war schon damals so, das ist heute so. Die vollmächtigen Predigen unseres Herrn, seine Worte, seine unnachahmlichen Taten, seine Zeichen, seine Wunder, Totenauferweckung, Aussätzige reinmachen, Kranke gesund und so weiter und so weiter. All das hat eigentlich die Welt damals nicht und beeindruckt sie heute nicht. Der schmähliche Tod unseres Herrn, das Leiden und Sterben am Kreuz, scheint ja der Welt sogar recht zu geben. Für die Welt ist mit dem Tod Jesu Christi auch das Ende seines Reiches besiegelt. Einer, der so jämmerlich am Kreuz krepiert, das kann ja niemals der Messias sein. So dachten die Leute damals und sehr viele denken heute so. Weist man sie dann auf die Auferstehung des Herrn hin, der ist ja nicht nur am Kreuz gestorben, der hat ja auch das Grab verlassen, dann wird diese Aussage, die Lehre oder die Botschaft, besser gesagt, von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, wird schlicht und einfach ins Reich der Mythen, Märchen und Sagen verbannt. Totenauferstehung, eine Zumutung für die ach so hochkarätige Vernunft des klugen Menschen. Wer kann so einen Schwachsinn glauben, dass einer nach 3 Tagen das Grab verlässt? Und damit ist die Welt am Ende mit ihrem Latein. Reich Gottes, Reich Christi, könnt ihr vergessen, wo soll es sein? Der natürliche Mensch, so sagt die Bibel, so wie der Mensch, natürlich Mensch von Natur aus ist, von der Geburt an ist, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, vom Reich Gottes. Wie vorhin schon gesagt, es fehlt ihm einfach die Antenne für die Geheimnisse Gottes. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Apostel Paulus sagt einmal, der Verstand des natürlichen Menschen ist verfinstert und sein Herz unverständig. Das ist wie so eine Betonwand. wie eine Glocke drüber, eine dunkle Glocke. Und ohne ein Wunder, ohne ein echtes Wunder, bleibt der Mensch für die Geheimnisse des Reiches Gottes blind und taub. Und die Bibel spricht von diesem Wunder und nennt dieses Wunder Neugeburt oder Wiedergeburt. Da gibt es dieses Nachtgespräch, Bibelleser unter uns kennen es, Johannes Evangelium Kapitel 3 nachzulesen, dieser hochkluge, gescheite Mann, ein Oberster aus den Juden, also ein gebildeter Mann, kommt nachts zu Jesus, will mit ihm irgendwie einen Smalltalk anfangen und dann sagt Jesus, Moment mal, ich sage dir, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so, das heißt so wie er jetzt ist, von Natur aus ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, nicht erkennen, nicht wahrnehmen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist eine Wahrheit und es bleibt eine Wahrheit, bis Jesus wiederkommt. Ohne Neugeburt, ohne Wiedergeburt gibt es kein Erkennen und kein Wahrnehmen des Reiches Christi. Da kann man vielleicht etwas drüber lesen, es vielleicht sogar im Kopf anlernen und sagen, naja, da gibt es so etwas. Aber erkennen ist ja nochmal was anderes als es einfach wissen. Kein Erkennen ohne neue Geburt. Das heißt, ohne den Geist Gottes bleiben wir geistlich blind, taub und auch stumm, abgesehen davon. Ohne Wiedergeburt hat der Mensch nur einen Blick für diese Welt. Ich kann auch sagen, für die Reiche dieser Welt. Und der allermeiste, der stärkste Blick ist sein eigenes kleines Privatreich. Das ist, auf das ist er fokussiert. Für das Reich Gottes fehlt, wie gesagt, das Verständnis, die Antenne. Erst die Erfahrung einer neuen Geburt öffnet uns die Augen, öffnet uns das Herz und den Verstand. Und deshalb spricht man zu Recht, auch wenn das so ein Wort ist, das manche gar nicht leiden können, von Erleuchtung. Ah, das ist so ein Lichtglitter irgendwo. Nein. Da geht es ganz einfach darum, dass das Gott durch seinen Geist uns etwas aufhellen lässt, was wir ohne seinen Geist nicht erkennen können, gar nicht erkennen können. Aber mehr noch, ohne Wiedergeburt haben wir auch keinen Anteil am Reich Gottes. Auch das sagt Jesus diesem Nikodemus, diesem Oberen der Juden. Du hast auch keinen Anteil am Reich Gottes. Wiedergeburt bedeutet also Anbruch des Reiches Christi in meinem ganz persönlichen Herzen und Leben. Ich kann es noch deutlicher sagen. Wiedergeburt heißt, und alles andere kannst du in die Mülltonne klopfen, wenn du es Wiedergeburt nennst. Wiedergeburt heißt, Jesus richtet seine Königsherrschaft in meinem Herzen und Leben auf. Und da kommt es zu einem Thronwechsel in meinem Leben. Auf dem Thron des natürlichen Menschen sitzt ein König. Und dieser König hat einen Namen mit drei Buchstaben. ICH. Ich. Und dieser König muss vom Thron. Und Jesus muss auf den Thron. Sonst bist du nicht von Neuem geboren. Sonst bist du vielleicht religiös, kirchlich, christlich. Meinen Kindern in der Schule, im Religionsunterricht, einen ganz kleinen, erst zwei Klassen, immer ein Herz an die Tafel gemalt, großes, rotes Herz, mitten rein einen Thron gemalt. Und gesagt, und jetzt, wer sitzt auf dem Thron? Jetzt wollen sie natürlich vom Pfarrer etwas hören. Ja, der Herr Jesus. Und er sagt, nee. Aber muss man noch ein bisschen, ja, vielleicht sonst was. Und dann sage ich, nein, ICH, du, Kalle, Friedrich, Kurt, Lisa, du hockst auf diesem Thron. Und wenn du nicht bereit bist, den Thron zu räumen und Jesus den Thron deines Lebens einzuräumen, bleibst du draußen vom Reich Gottes. Das sagt die Bibel überdeutlich und da gibt es nichts dran zu rütteln. Was wird heute nicht alles als christlich und Christentum und gläubig abgehakt? Die Bibel spricht hier, und Jesus allen voran, spricht hier absolut Klartext. Wiedergeburt heißt, sich dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, dem Herrn des Universums, dem Schöpfer und Erlöser der Welt zu unterwerfen. Und es gibt nichts Besseres, keine bessere Entscheidung kann ein Mensch in seinem Leben treffen, keine bessere Wahl, als sich diesem König zu unterwerfen. In einem Weihnachtslied, das Adventslied, heißt es dann, sein Zepter ist Barmherzigkeit. Unterwirf dich den Königen dieser Welt und sie regieren dich ganz sicher nicht mit dem Zepter der Barmherzigkeit, sondern mit der Knute. Er ist die Liebe in Person. Man fragt sich, man muss sich fragen, warum Menschen sich so furchtbar schwer tun, dem, der die Liebe in Person ist, sich völlig zu unterwerfen und zu sagen, du sollst Herr und König sein in meinem Leben. Das ist Wiedergeburt, dass er einzieht in mein Herz, in mein Leben. Paulus drückt es so aus, er schreibt an die Galater, ich lebe, jawohl, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Der Mann hat es begriffen. Nun lebe ich. Christus lebt in mir durch seinen Geist. Das ist die neue Geburt. Und hingebungsvoller Glaube an den Herrn Jesus, hingebungsvoller Glaube, nicht da oben im Kopf, in der Birne irgendetwas, hingebungsvoller Glaube an den Jesus Christus, ein Herzensglaube an ihn, ein Vertrauen zu ihm, ist ein Kennzeichen der Wiedergeburt, vielleicht sogar das Untrüglichste. Der natürliche Mensch kommt niemals auf die Idee, sich dem Herrn Jesus ganz zu unterwerfen und anzuvertrauen. Da ist er viel zu skeptisch. Wie gesagt, er kann religiös, christlich, kirchlich oder sonst was sein, das kriegen wir hin. Aber uns ganz dem Herrn, ganz Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn hinzugeben, dazu kann uns nur der Heilige Geist befähigen, und bewegen. Von Natur aus kommen wir da nie auf die Idee. Neugeboren werden durch den Heiligen Geist zu einem Leben für Gott, für Christus. Um das geht es bei der Aufrichtung des Reiches Christi in unserem Leben. Ist das deine Erfahrung? Ein zweites, die Ausbreitung des Reiches Christi. Wir kennen den Missionsbefehl, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das sagt er allen seinen Jüngern, allen, die zu ihm gehören, alle, in deren Herzen er sein Reich schon aufrichten konnte. Da gibt es die Millionen, ja Milliarden von Menschen da draußen schon vor der Haustür, die wissen davon nichts. Du und ich, wir haben den Auftrag, ihnen das Evangelium von Jesus Christus, dem Retter, dem Heiland, dem Erlöser, zu bringen. Fällt nicht immer leicht, aber ist trotzdem unser Auftrag. Das Reich Christi unter den Reichen der Welt, unter den vielen Großreichen dieser Welt, ist eigentlich genau genommen wie ein winzig, winzig kleines Samenkörnlein auf einem riesigen Acker. Verglichen mit den mächtigen Reichen dieser Welt scheint das Reich Christi kaum Bedeutung zu haben. Und das fordert dann den Spott der Spötter heraus. Ja, wo ist denn die Königsherrschaft dieses Friedefürsten, dieses Liebhabers, dieses Jesus? Wo ist sie denn? Ein kleines, winzig kleines Saatkörnlein. Kaum Bedeutung. Ich habe gesagt, es scheint kaum Bedeutung zu haben. Der Schein trügt. Der Schein trügt. Schon ein flüchtiger Blick in die Weltgeschichte. Wir machen jetzt keinen Geschichtsunterricht, keine Sorge, aber ein flüchtiger Blick in die Weltgeschichte bestätigt das doch. Jede Epoche der Menschheitsgeschichte, jede Epoche weiß um das Auftreten mächtiger Herrscher und Gewalthaber. Und ein paar Jahre später, höchstens Jahrzehnte später, sind sie weg von der Weltbühne. Und wieder ein paar Jahre später weiß man von ihnen nur noch aus Geschichtsbüchern. Wenn ich heute Teenager frage, wer der erste Bundeskanzler oder Bundespräsident war, dann wissen sie meistens nicht. Ich frage jetzt nicht, vielleicht sind sogar hier einige, die es nicht wissen. Das waren mal Größen. Können wir jetzt auf Anhieb die Präsidenten von Amerika runterrasseln? Ich könnte es nicht. Das waren alles mal die mächtigsten Herren der Welt. Ihre Namen, wenn man noch weiter zurückgeht in der Geschichte, noch viel weiter zurück, wie gesagt, man kennt sie doch nur noch aus Geschichtsbüchern, aber nur dann, wenn man Geschichtsbücher liest. Sonst sind sie völlig weg. Warum dieses Kommen und dieses Gehen der Mächtigen dieser Welt? Die Bibel gibt Antwort, der Prophet Daniel gibt Antwort. Dort heißt es, er, Gott, er setzt Könige ein und Könige ab. Übrigens, in 2 Wochen geschieht es auch in unserem Land. Da gehen alle zur Wahlurne, am Ende kommt das heraus, was der Herr will. Wir kriegen die Regierung, die wir als nächste brauchen oder vielleicht verdient haben oder sonst was. Und in ein paar Jahren weiß niemand mehr, wer Angie war. Trotz 16 Jahre Regierung. Das, in 20 Jahren, falls der Herr nicht vorher kommt, fragen wir mal die Kinder, wer war Angela Merkel? Weiß ich nicht. Gab's mal. Ja, die gab's mal. Nein, die Machthaber, die Großen, die Gewaltigen, die Mächtigen dieser Welt, sie sind keineswegs so mächtig, wie sie sich fühlen und einbilden. Sie sind kein Jota weniger anfällig, zerbrechlich, hinfällig, sterblich wie alle anderen Menschen auch. Und sie leben keinen Tag länger als die anderen, als Gott es zulässt. Und auch ihr Reich besteht keine Stunde länger, als der Herr es will. Er regiert. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und auch das allerletzte antichristliche Weltreich, das nach meiner Überzeugung kurz bevorsteht, wird nur kurze Zeit bestehen. Die Bibel sagt sogar, wie lange? 7 Jahre. Wenn heute der Antichrist die Bühne betritt, dann dürfen wir als bibeltreue Christen wissen, spätestens in 7 Jahren gibt es ihn nicht mehr. In großartiger Weise hat es ein Lied, oder drückt es ein Lied aus, das man vor vielen Jahrzehnten gesungen hat. Vielleicht sieht man es heute noch hier und damals. Aber es bringt die Sache wunderbar auf den Punkt. Wir haben es früher gerne gesungen. Nun, ganz kurzer Abschnitt aus diesem Lied. Ich sage es nur. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Spiegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber dann geht es in diesem wunderbaren Lied noch weiter. Jesu Name wird bestehen. Jesu Reich nie untergehen. Sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen. Und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. Wollen wir nicht zu diesem Reich, zu diesem König gehören? Die Herren dieser Welt, sie kommen, sie gebärden sich ein paar Jahre, eine Zeit lang wie Götter oder wenigstens wie Halbgötter, um dann für immer in der Versenkung zu verschwinden. Ihre mächtigen, prächtigen Reiche verfallen nach ein paar Jahren genauso schnell, wie sie errichtet wurden. Und niemand weiß mehr davon. Höchstens noch Archäologen sind dann interessiert, in 2 Meter Tiefe Ausgrabungen zu machen und ein paar alte Töpfe zu finden und sagen, die haben damals schon aus goldenen Bechern gesoffen. Mehr kommt nicht raus, unterm Strich. Tja, ganz anders das Reich Gottes. Dieses Reich Christi, seit 2000 Jahren wächst es. Fast überwiegend im Verborgenen. Aber es wächst und wächst unaufhaltsam. Und die Verkündigung, die Ausbreitung dieses Reiches durch die Mission, unaufhaltsam geschieht sie. Überall in dieser Welt, am meisten dort, wo die massivste Verfolgung ist, breitet sich das Reich Christi aus. Überall wird die Botschaft verkündigt. Überall sind Missionare, Prediger, Boten unterwegs. Nicht nur die sogenannten Hauptamtlichen. Ich hoffe, du bist Missionar in deinem Umfeld. und überlässt es nicht den, die dafür bezahlt werden und dann trotzdem nichts tun. Der Herr wirkt, wo sein Wort verkündigt wird, wo der Geist Gottes wirkt, da tun Menschen Buße. Wie haben wir gehört von Jesus? Wie hört sich seine erste Predigt an? Tut Buße. Das heißt, kehrt um von eurem sündigen Weg, der euch ins Verderben bringt, in die ewige Verdammnis bringt. Und wo das Wort Gottes verkündigt wird in dieser Welt. Ich freue mich, ich lese viele Missionsberichte, die letzten Jahrzehnte, was geschieht in der islamischen Welt, im Iran und sonstigen Ländern. Muslime, die durch und durch Muslime waren, erkennen plötzlich Jesus, bekommen eine Bibel in die Hand, fangen an zu lesen und sagen, das ist es. Und die brauchen keine 5 Tage, dann sind die unterwegs, missionarisch, und erzählen es den anderen. Wir sind ein eingeschlafener Haufen geworden. Ein eingeschlafener Haufen. Wir kriegen die Klappe nicht mehr auf. Oh, man muss vorsichtig sein, man darf doch nicht den Leuten auf den Schlips treten. Evangelium tritt nie auf den Schlips, Evangelium rettet. Dort, wo es verkündigt wird, kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, kommt dieser vorhin erwähnte Herrschaftswechsel zustande. Und das trotz massivster Widerstände seitens des Teufels und seiner Handlanger, gottloser Menschen. Bis in unsere Tage herein gilt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der wahren Gemeinde. In unserer Zeit, 65 bis 70 Ländern in dieser Welt, ist brutalste Christenverfolgung. Die Leute haben nur ein einziges Problem, dass sie an Jesus glauben und ihn bezeugen und verkündigen. Wenn auf Bibelbesitz Todesstrafe steht, möchte ich mal sehen, wie viele von uns die Bibel in den Ofen werfen. Sagen, damit habe ich auch nichts mehr zu tun. Wo stehen wir? Sind wir noch für dieses Reich Christi da? Schlägt unser Herz noch für den Herrn und sein Reich? Und liegen uns die Verlorenen noch auf der Leber, auf der Seele? Dass Menschen ohne Jesus für immer verloren sind. Und nichts und niemand kann die Ausbreitung des Reiches Christi aufhalten und verhindern. Und niemand und nichts kann dieses Reich zerstören. Der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, unserem Heiland, dem kann keiner einen Strich durch die Rechnung machen. Keiner. Ach, wie gerne würden sie es tun. Und dann sitzt er im Himmel, wie es im Psalm 2 heißt, der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Sagt, was seid ihr für Würstchen? Ein Hauch. Die Bibel sagt, wenn einmal der Antichrist, dieser mächtigste aller Mächtigen, die Welt je gesehen hat, außer Jesus natürlich, der seine Vollmacht einmal von Satan selbst bekommt, der Herr wird ihn am Ende mit dem Hauch, der braucht nicht einmal ein Schwert, der braucht gar nichts, keine Kanone, kein Panzer X, mit dem Hauch seines Mundes, und dann ist er weg. Das ist unser Herr. Brennt unser Herz noch für diesen Herrn? Lieben wir Jesus? Ist er dem, dem wir vertrauen? Wohl dem, der auf der Seite dieses Herrn aller Herren steht und nicht so eine halbe Sache macht, ein bisschen christlich und ein bisschen da und ein bisschen dort. Ganz, wie sagten unsere Glaubensväter gerne, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist bekanntlich ein ganzer Unsinn. Wohl dem, der zu diesem Reich gehört. Und wehe dem, der nicht will, dass Jesus über ihn herrscht. Schon damals sagte Jesus, meine Feinde wollen nicht, dass ich über sie herrsche. Die nennt er Feinde, seine Feinde. Wehe dem, der nicht will, dass Jesus über ihn herrscht. Und wehe dem, noch viel mehr wehe dem, der der Ausbreitung des Evangeliums etwas entgegensetzt, der die Ausbreitung des Evangeliums bekämpft. Und das geschieht, wie gesagt, in vielen, vielen Ländern. Und das beginnt bei uns jetzt auch. Ganz sicher. Da muss man kein Prophet sein, das fängt ja schon an. Einst wird er mit diesen Feinden in seinem Zorn reden. Täuschen wir uns nicht. Die Feinde des Evangeliums, die Gleichgültigen, die Halbherzigen, stehen unter seinem Gericht und nicht unter seinem Segen. Wohl dem, der rechtzeitig umkehrt und das Reich, vom Reich der Finsternis ins Reich des Herrn. Halten wir fest, Die Reiche der Welt, wie groß und mächtig sie auch sind, sie sind dem Untergang geweiht. Christi Reich besteht und bleibt in Ewigkeit. Seine Ausbreitung geschieht im Verborgenen, noch im Verborgenen, aber sie geschieht unaufhaltsam. Zum Schluss dieses zweiten Teils ein Zitat, ein längeres Zitat von einem der größten Feldherren aller Zeiten, Napoleon. Mit 52 Jahren starb er auf der Insel St. Helena, es war 1821. Nun ein Zitat von Napoleon. Ich, Napoleon, ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang mir auch nur einen Kontinent unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über Jahrtausende über die Völker und Kulturen. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhen die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründet sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Diese Sätze sollen uns zum Nachdenken bringen. Sätze von einem Mann, der sich auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere wie ein Gott fühlte. Experten streiten darüber, also aus christlicher Sicht. Es gibt noch mehrere gute Zitate von Napoleon. Es spricht alles dafür, dass der Mann auf dem Sterbebett noch zum Glauben an Jesus kam. Und dann ein drittes, die Vollendung des Reiches Christi. Der auferstandene Herr sagt in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Es gibt ja so viele Welterneuerer, die scheitern alle. Das haben sie zu früher versucht und heute. Die Welt- und Heilsgeschichte bewegen sich auf ein Ziel zu, auf Gottes Ziel mit seiner ganzen Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So lesen wir es in der Bibel. Und am Ende der Tage schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das sagt die Schrift genauso. Dazwischen liegt, wie wir alle wissen, eine jahrtausendelange Menschheits- und Weltgeschichte, die man eigentlich nur als Unheilsgeschichte bezeichnen kann. Eine Zeit seit dem Sündenfall, bis der Herr kommt, eine Zeit voller Sünde, voller Schmerz, voller Leid, voller Blut, voller Tränen, voller Krieg, Terror, Hass und. Das ist die Welt seit dem Sündenfall. Und so tief diese Welt auch gesunken ist in Schuld und Sünde und Gottlosigkeit, so tief sie gesunken ist, Gott hat sie nicht aufgegeben. Das ist seine Gnade. Unverdient. Deshalb sandte er ja seinen Sohn. Hätte er die Welt aufgegeben, hätte er niemals seinen Sohn zur Erlösung dieser Welt gesandt. Und der Sohn, das wissen wir doch auch, hat die Erlösung vollbracht. Es ist vollbracht. Das war sein Schrei. Sein letzter Schrei am Kreuz von Golgatha. Der Sieg ist vollbracht, die Erlösung ist vollbracht. Und deshalb ist das Ende nicht das Chaos. Gottes Plan mit seiner Schöpfung wird vollendet werden. Er kommt genau zu dem Ziel, das er sich von Ewigkeit her vorgenommen hat. Und der Vollstrecker dieses Planes Gottes und der Erreichung des Zieles ist niemand geringer als Jesus Christus, er allein. Ich mache alles neu. Er wird das Werk vollenden, das ihm der Vater übertragen hat. Und nichts von Gottes Plan und Ratschluss, nichts bleibt auf der Strecke. Nichts bleibt liegen. Wenn wir uns was vornehmen, planen, dann manchmal kriegen wir es hin und manchmal bleibt es auf der halben Strecke liegen. Also ich gehöre eher zu denen, die irgendwas anfangen und denken, naja, kriege ich sowieso nicht hin, lassen wir es mal. Das gibt es bei Gott nicht. Was er sich vorgenommen hat, das wird auch vollenden. bis aufs Tüpfelchen wird Gott alles, was in seinem Wort geschrieben steht, und zwar alles, bis aufs Tüpfelchen erfüllen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Auf sein Wort kannst du dich verlassen. Und jetzt frage ich dich mal ganz direkt, auf was verlässt du dich am meisten in deinem Leben? Prüf dich. Auf irgendetwas, auf irgendjemand oder auf den lebendigen Gott und sein irrtumsloses, unfehlbares, heiliges Wort. Ich frage mich manchmal, ob die meisten Christen überhaupt noch ihre Bibel lesen. Von dran glauben, rede ich jetzt schon gar nicht mehr. Wie sieht eigentlich dein Bibellesen aus? Dein Graben in der Bibel, dein dich hineinbeten in Gottes Wort, dein dich gründen in dieser unerschütterlichen Felsen, diesem unerschütterlichen Felsengrund des Wortes Gottes. Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Dieses Wort, zu dem der lebendige Gott absolut steht, zu jeder Aussage. Darum haben Jesus-Leute eine absolut gewisse Hoffnung. Die Leute hoffen ins Blaue hinein. Manche hoffen sogar, dass es nochmal besser wird in dieser Welt. Also so eine Träumerei, die schminke ich mir schon lange ab. Das ist eine Träumerei. Hoffnung hat, wer auf den lebendigen Herrn und sein Wort hofft. Eine wunderbare, eine Ewigkeitshoffnung, eine gewisse Hoffnung. Hast du sie? Was wird einmal sein, wenn der Heiland alles neu macht? Da muss man nicht spekulieren. Das übertrifft ja unsere Vorstellungsgewalt. Vorstellen können wir uns nicht. Selbst die blühendste Fantasie kann sich dieses Neue, das Jesus schafft, niemals ausmalen. Wenn das Alte, wie die Bibel sagt, einmal völlig vergangen sein wird, uns nie mehr beschweren wird und das Neue Wirklichkeit wird. In Offenbarung 21 gibt es ja so einen kleinen Hinweis, aber nur einen ganz kleinen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und da kommt dann dieser Satz, siehe, ich mache alles neu. Sollten wir als Jesus-Leute nicht vor Freude jubeln, rund um die Uhr? Die meisten Christen, ich packe mich hier an der eigenen Nase, neigen mehr dazu, immer nur zu jammern, was alles nichts ist. Dürfen wir doch, ist doch kein Problem, es ist doch auch das meiste nichts. Aber wir gehen doch auf ein Ziel zu, auf eine Welt zu, die der Herr Jesus schaffen wird, wo all das, was uns hier bedrückt und befährt, nie mehr geben wird. Vor allen Dingen, wo wir bei ihm sein werden, den jetzt schon unser Herz mehr als alles andere liebt. Und nichts ist sicherer als dies. Denn der sagt, der kann nicht lügen. Das Ende aller Wege Gottes mit seiner Schöpfung ist die Erlösung durch seinen Erlöser. Die Erlösung, die er am Kreuz vollbracht hat und die er als der Auferstandene auch vollenden wird. So wie es in einem alten Lied heißt, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Gott wird nicht ruhen, so hat es einmal der bekannte Prälat Hartenstein gesagt. Gott wird nicht ruhen, bis er sein Ziel erreicht hat. Und er wird sein Ziel erreichen. Er wird es hinausführen. Und wir müssen nicht spekulieren und uns auch nicht den Kopf zerbrechen, wie er das am Ende macht und was da am Ende herauskommt. Unterm Strich, schon Paulus war demütig genug zu sagen, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir müssen einfach lernen einmal Gott Gott sein zu lassen. Er wird sein Werk genau so vollenden, wie er es sich vorgenommen hat. Und er braucht uns nicht als seine Ratgeber und Geheimräte. Wir müssen nicht im Voraus alles wissen und wir wissen im Voraus sowieso nicht alles. Unser Wissen ist Stückwerk. Ich komme zum Schluss. Christen, die Jesus kennen und sein Wort, dürfen zur Ruhe kommen. Inmitten einer tosenden, tobenden Welt, wie so ein Ozean mit meterhohen Wellen. Wo kommt unser Herz, unser Leben wirklich zur Ruhe? Nur bei Jesus. Er sagt, kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhst du im Herrn und ruhst du in seinen Verheißungen, in seinem Wort, das unverbrüchlich wahr ist? Oder zappelst du rum, weil alles Mögliche von links und rechts in dein Lebensboot hereinschwappt? Zu ruhen, bis wir vom Glauben zum Schauen gelangen, das ist Gottes großes Angebot für seine Kinder. Und bis dahin lasst uns mit Blumhardt, dem bekannten Johann Christoph Blumhardt, bekennen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Und diese allmächtige Hand wird alles vollenden, was geschrieben steht im Wort Gottes. Und darum dürfen wir mit Blumhardt weiter sagen, so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns immer wieder neu den Blick auf dich richtest und lenkst. Herr, wir vergessen das so gerne. Wir schauen nur wie Petrus auf die Wogen und Wellen, die uns ersäufen wollen, die uns bedrücken, die Dinge, die uns belasten und beschweren. Du willst unseren Blick auf dich richten, den, der über allem steht, der alles in der Hand hat, alles im Griff hat, alles kontrolliert und regiert und auch alles vollenden wird. Herr, da bleibt uns am Ende nur die Anbetung, der Lobpreis, der Dank. Und das wollen wir, so stammelnd es auch ist und so bruchstückhaft, das wollen wir immer mehr lernen. Dir die Ehre geben, denn du bist wert, dass man dich ewig ehrt. Amen.